Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Kreisfahren. Wir haben heute die Fahrernoten für euch zum Spanien Grand Prix. Der fand am vergangenen Wochenende statt. Wenn ihr die Highlights noch nicht gesehen habt, wir haben eine Highlights-Episode veröffentlicht gestern. Schaut da unbedingt mal rein. Heute widmen wir uns der Leistung aller 20 Piloten. Natürlich spielen wir auch mittendrin wieder eine Episode im Kreis Fragen, wo Sebastian und ich uns schöne Fragen um die Ohren hauen. Und wir haben gleich zu Beginn eine statistische Kuriosität vielleicht. Schauen wir mal für euch. Bleibt dran, wir legen los, Sebastian. Bist du bereit?
Let's go.
Auf geht's. Yes. Kuriositäten, Sebastian.
Kuriositäten, ja.
Wir tippen vor dem Wochenende ja immer unser Podium. Und diesmal lagen wir fast richtig. Hätten wir unsere Tipps zusammengelegt, hätten wir es hinbekommen. Ich hatte auf Platz 1 Max Verstappen getippt, auf Platz 2 Lando Norris. Du hattest auf Platz 3 Lewis Hamilton. Hätten wir das mal gemacht.
Zusammengelegt, ne?
Ja, hätten wir es gehabt, aber hat nicht ganz hingehauen. Wie wir diese drei bewerten und alle anderen, verraten wir euch jetzt. Wie gewohnt gehen wir dabei nach der Konstrukteurswertung vor, von hinten nach vorne. Da hat sich auch was getan, so viel kann ich vorwegnehmen. Alpine hat durch das gute Abschneiden einen Platz gewonnen in der Konstrukteurswertung. Sie liegen jetzt auf Platz 7, haben Haas überholt. Aber bevor wir zu denen kommen, fangen wir doch an bei Sauber.
Ja, und die sind sehr stabil bei 0 Punkten, leider. Ich mag ja Sauber und ich mag auch die beiden Fahrer. Ja, Valtteri Bottas, der hat sich qualifiziert auf 12, ist im Rennen 16. geworden. Und Guan Yu Zhou, der hat sich qualifiziert auf 15 und ist dann im Rennen 13. geworden. Also so ein bisschen, nicht ganz, aber fast Platztausch. Für den einen ging es nach hinten, für den einen ging es nach vorne. Was sagst du hinsichtlich der Bewertungen? Was kriegen die beiden Kameraden von dir?
Also, sehr positiv auf jeden Fall, dass es beide ins Q2 geschafft haben. Ich glaube, das ist ein Novum in dieser Saison. Sah am Samstag ganz ordentlich aus. Ich hatte schon ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht der Bottas an den Punkten anklopfen kann. Er war aber zu aggressiv unterwegs, strategisch. Es war ja ein sehr strategisch geprägtes Rennen insgesamt. Valtteri Bottas ist auf Soft losgefahren, hat dann auf Soft gewechselt und dann einen ganz langen Stint auf den harten Reifen hingelegt. Der hat ihn eine Menge Zeit gekostet, dann hinten raus noch Plätze. Somit ging es für ihn nach hinten. Ich bewerte das trotzdem mit 7 Punkten. Sehr, sehr ordentliche Leistung. Jean Garneau kriegt von mir 6 Punkte. Bei ihm war es ein bisschen umgekehrtes Phänomen. Er war im Qualifying einen Tick schwächer als Bottas. Ich glaube, da lagen 4-5 Zehntel dazwischen. Das ist schon eine ganze Menge Holz. Aber auch er hat es ins Q2 geschafft. Das ist sehr gut. Und im Rennen hat er eine ganz konservative Strategie gefahren. Deswegen wurde er ein bisschen nach vorne gespielt. Am Ende des Tages sind Rang 13 und 16 nicht so super toll, aber immerhin ein kleines Lebenszeichen von Sauber. Vielleicht geht's nach vorne. Mal gucken. Wie siehst du denn die beiden?
Ja, also du hast ja schon das meiste gesagt. Ich finde, es ist jetzt schon erstmal, wie du es auch gesagt hast, positiv, dass die beiden in der Quali besser ausgeschaut haben als meist. Und also zumindest Joe war ja jetzt, sagen wir mal so, so richtig mit den Punkten hat er natürlich nichts zu tun gehabt, aber 13 im Rennen, das lässt zumindest mal, erahnen, dass es vielleicht irgendwann mal im Laufe der Saison klappen könnte mit dem ersten Punkt. Und dementsprechend würde ich tatsächlich beiden eine 6 von 10 geben in meinem Fall. Damit springen wir zu Williams mit Alex Albon und Logan Sargeant. Die haben immerhin schon 2 Pünktchen. Der gute Alex Albon ist 19. der Quali geworden und 18. im Rennen. Und Logan Sargeant ist letzter in der Quali und letzter im Rennen geworden. Also für den, ich sag's mal so, für den wird es wahrscheinlich in der Saison auch nichts mehr werden. Der ist jetzt schon so lange mit Ladehemmung unterwegs. Und ich sag auch ganz bewusst Ladehemmung, denn der Gute ist ja in der Formel 2 sehr, sehr schnell unterwegs gewesen. Aber für die Formel 1, da kann er das Ganze irgendwie nicht transferieren und ich bezweifle, dass das noch was wird. Es ist ja schon angeblich ausgemachte Sache, dass er nächstes Jahr nicht mehr in der Formel 1 sein wird. Also er macht sich ja da jetzt nicht unbedingt, macht ja keine Werbung für sich mit den Ergebnissen, wenn er dann ausnahmsweise mal nicht irgendwie einen Fehler macht. Schwierig, schade, sympathischer Typ, aber bevor ich hier groß abschweife, was gibst du den beiden Punktetechnisch, leider war es ja ein Katastrophenwochenende für Williams. Also die Platzierungen haben es ja gerade gezeigt.
Sehr, sehr schwaches Wochenende tatsächlich. Ich nehme es gleich vorweg, ich gebe beiden Piloten 5 Punkte. Das ist so unsere mittlere Gnadenwertung. Ich denke, sie konnten nicht viel dafür, für die Misere. Ja. Alex Albon hat alles versucht, er hat dann ist er tatsächlich aus der Boxengasse ins Rennen gegangen, hat am Setup nochmal rumgewerkelt, hat, glaube ich, auch noch Teile gewechselt am Motor, eine Antriebseinheit irgendwie. Bei Logan Sargeant, der hat ja einen neuen Unterboden bekommen, beziehungsweise den aktuellen Unterboden, den Alex Albon auch schon länger fährt. Und aus irgendwelchen ominösen Gründen hat dieser Unterboden am Auto von Logan Sargeant nicht so funktioniert, wie er sollte. Also er hat nicht den Abtrieb generiert, den er eigentlich am anderen Auto generiert. Da ist das Williams-Team auch nicht dahinter gekommen, das ganze Wochenende über. Woran das wohl lag? Also so sehr Logan Sargeant auch wirklich immer die rote Laterne gepachtet hat, man darf nicht vergessen, er ist grundsätzlich immer mit einem schlechteren Auto unterwegs als sein Teamkollege, weil beim Williams-Team natürlich entwicklungstechnisch und auch finanziell noch nicht ganz alles auf Top-Niveau ist. Das heißt, sie können nicht im gleichen Tempo mehrere Teile einer neuen Spezifikation produzieren, damit beide Autos damit ausgestattet werden können. Die neuen Teile kriegt in der Regel Alex Albon und bei Logan Sargeant ist es dann halt 2, 3 Rennen später erst der Fall. Das heißt, der ist ohnehin immer mit einem kleinen Nachteil unterwegs. Das tut dem Selbstbewusstsein wahrscheinlich auf Dauer auch nicht allzu gut. Angesichts dessen, die beiden haben ihr Bestes versucht. Barcelona hat die Schwächen des Autos gnadenlos offengelegt. Der Williams ist auch immer noch zu schwer. Mal gucken, wie es auf den anderen Traditionsrennstrecken wird. Ich ahne nicht viel Gutes. Da muss man dann hoffen, dass auf einem Stadtkurs vielleicht wieder oder in einem Regenrennen vielleicht noch irgendwas geht, damit da Punkte abfallen. Ansonsten schwierig, schwierig. Wie bewertest du denn die beiden?
Ja, ich mache es auch kurz und schmerzlos. Beide kriegen von mir 5 von 10 Punkten aus dem einfachen Grund, dass das Auto dieses Mal der limitierende Faktor definitiv war und auch ein Sergeant nicht wirklich was rausholen konnte. Also ich meine, klar, wenn du eh schon so große Probleme hast, der hat ja auf dem Papier das erste Mal in der Saison das gleiche Auto gehabt wie Albon, aber hilft dann halt auch nicht unbedingt weiter, wenn man dann selber rätseln muss als Team, warum das jetzt nicht das macht, was das Auto von Albon macht. Und also es ist der Wurm drin gewesen bei Williams an dem Wochenende. Und dementsprechend machen wir das Kapitel ganz schnell zu und springen zu Haas. Die haben immerhin schon 7 Punkte in der Konstrukteursweltmeisterschaft gesammelt. Und das Duo heißt Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen. Und der gute Nico Hülkenberg hält die deutsche Flagge hoch. Und das gar nicht schlecht, ist 13. geworden in der Quali, im Rennen 11. Und der Kevin Magnussen ist 16. in der Quali und 17. im Rennen geworden. Ist dann schon ein bisschen Unterschied, ne?
Jo. Der Unterschied war an diesem Wochenende wieder deutlich und der schlägt sich auch in meiner Punktevergabe nieder auf jeden Fall. Nico Hülkenberg bewerte ich mit 7 Punkten an diesem Barcelona-Wochenende. Kevin Magnussen kriegt von mir nur 3 Punkte. Warum, wieso, weshalb? Nico Hülkenberg hat sich gut qualifiziert, er ist ins Q2 gekommen, Kevin Magnussen nicht. Das ist schon mal ein wesentlicher Unterschied. Nico Hülkenberg hat tatsächlich trotz einer kleinen Strafe, die sich eingefangen hat, wegen eines Tempoverstoßes in der Boxengasse. Er war da ein bisschen zu schnell unterwegs, dann eine 5-Sekunden-Strafe bekommen. Trotzdem hat er an den Punkten geklopft, hat sich mit Esteban Ocon da gegen Ende des Rennens noch beharkt. Er hätte fast noch einen Punkt geholt. Kevin Magnussen hat einige Fehler mehr gemacht in diesem Rennen, hat sich tatsächlich auch beim Team, glaube ich, entschuldigt. Hat auch zugegeben, es war einfach zu viel los. Ja. Hat auch eine 5 Sekunden Strafe bekommen, ich glaube aufgrund eines Frühstarts in seinem Fall. Und es lief einfach nicht viel zusammen bei ihm. Daher meine Wertung, 3 Punkte für Magnussen, 7 Punkte für Nico Hülkenberg. Bist du meiner Meinung? Wie schaut's aus?
Ja, ist ja nah dran an deiner Meinung. Da kann es vielleicht 2 Meinungen geben, aber die dürften nicht zu sehr divergieren. Und deswegen gebe ich Nico Hülkenberg. Ich wäre geneigt, ihm eigentlich eher 8 von 10 zu geben, aber wir bewerten ihn immer recht hoch und das ist auch schwierig zu sagen, was der Haas kann oder was er nicht kann, wenn du einen Teamkollegen wie Kevin Magnussen hast, der zwischendrin ab und zu mal wirklich gleich zieht, ab und zu vielleicht auch mal ein bisschen besser ist, aber in allermeisten Fällen halt deutlich schlechter performt als du selbst. Also ich gebe dem Nico 7 von 10 deswegen und dem Kevin Magnussen 3 von 10 und bin damit auf deiner Linie und wir springen zu Alpine, das geht ja diesmal ziemlich schnell. Und die sind ja, wie gesagt, auch jetzt langsam aber sicher arbeiten sie sich vor. Einen Punkt mehr haben sie in der Konstrukteurswertung als Haas, also damit 8 an der Zahl. Und das Duo heißt Gasly und Ocon. Pierre Gasly in der Quali 7., im Rennen 9. Und Esteban Ocon in der Quali 9. und im Rennen 10. Also beide haben Punkte geholt. Das spricht doch für eine starke Wertung, oder nicht?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ging auch für beide Alpinen ganz schön schnell zur Sache, auf jeden Fall in Barcelona. Sie konnten sich selbst nicht so richtig erklären, warum. Eigentlich hatte das Team relativ großen Bammel vor dem Kurs. Der offenbart ja wirklich aerodynamische Schwächen, Übergewicht und so weiter. Alles Dinge, die eigentlich dem Alpinen noch ein bisschen zu schaffen machen. Aus irgendwelchen Gründen, man munkelt, es lag am Heckflügel hauptsächlich, der wohl perfektes Abtriebsniveau getroffen hat, das in Barcelona vonnöten ist. Ging es auf jeden Fall sehr, sehr gut voran. Das bewerte ich natürlich auch entsprechend. Pierre Gasly kriegt von mir 9 Punkte für das Wochenende. Esteban Ocon ein Pünktchen weniger mit 8. Warum? Esteban Ocon hat, wie gesagt, ich hatte es gerade schon bei Nico Hülkenberg thematisiert, mit Ach und Krach ist er 10. geworden, hat sich den Punkt geholt. Trotzdem auch Einzug ins Q3 schon sehr, sehr gut auf jeden Fall. Aber alles ein Müh schlechter als sein Teamkollege. Pierre Gasly hat bis kurz vor Ende, bis wenige Runden vor Ende mit Sergio Perez, das muss man sich mal vorstellen, mit Sergio Perez um den 8. Platz gekämpft. Beziehungsweise er hatte den 8. Platz inne, wurde dann gegen Ende erst überholt von Sergio Perez. Wirklich herausragende Leistung des Franzosen. Auch der 7. Platz in der Qualifikation ist absolut großartig in dieser Gurke. Mal gucken. Geht's so weiter? Vielleicht. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Beide Piloten fahren ja auch tatsächlich um ihre Zukunft, um einen neuen Vertrag. Bei Pierre Gasly geht die Tendenz, weiß ich nicht, vermutlich zu einem Verbleib bei Alpine, aber das ist definitiv nicht sicher. Esteban Ocon wird auf jeden Fall gehen. Er bewirbt sich an dem Wochenende bei anderen Mannschaften. An diesem Wochenende haben beide auf jeden Fall eine gute Visitenkarte abgegeben, oder?
Ja, definitiv. Natürlich, dafür spricht auch so ein bisschen die Formkurve in dieser Saison der beiden, ist Gasly so ein bisschen der die Nase vorn hat. Dementsprechend meine Bewertung tatsächlich auch hier wieder wie deine, 9 für
ja, das gibt's ja
Gasly
nicht.
Und Ocon 8. Aber ich muss auch wirklich sagen, ich kann es auch nochmal kurz begründen, also weil es jetzt schon ziemlich Nachmacher-Effekt-mäßig rüberkommt. Es muss definitiv am Auto auch schon was passiert sein, sonst werden beide nicht im Gleichschritt so unterwegs. Also sind ja beide auch wirklich ähnlich stark und ich bin mir auch sicher, dass es wirklich bei gleichem Material auch immer sehr eng ist bei den beiden. Außer jemand hat mal ein komplett gebrauchtes Wochenende. Ja, und ich kann mir aber halt schwer vorstellen oder ich kann mir nicht so ganz erklären, was da jetzt passiert sein soll im Detail. Vielleicht war es übermäßig irgendwie so ein Streckenausreißer nach oben, der dem Auto entgegenkommt, unerwarteterweise. Vielleicht ist aber auch wirklich was passiert. Das werden die nächsten Rennen dann zeigen. Aber dementsprechend würde ich jetzt Gasly noch keine 10 geben, obwohl es eigentlich eine exorbitant gute Leistung war. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Alpine in dem Zustand ist, in dem er vor ein paar Rennen noch war. Sonst wäre das nicht möglich gewesen, egal wie man es dreht und wendet. Und Ocon, ja, muss ja einen Punkt weniger bekommen. Er hat einfach ein bisschen schlechter performt. Nicht viel, aber dementsprechend springen wir zu den Racing Bulls. Und die waren eigentlich das Gegenteil von Alpine. Die waren unfassbar schlecht. Und bei Williams, ja, da ist es jetzt nicht so überraschend, wenn ab und zu mal so ein Gurkenwochenende dabei ist. Auch das war zugegebenermaßen extrem, zumindest für Albon-Verhältnisse. Bei Racing Bulls ist sowas inzwischen, muss man glücklicherweise als Fan der beiden Fahrer sagen, eher eine Seltenheit. Ricciardo aber nur auf 18 qualifiziert und 15. ins Ziel gekommen und Tsunoda als 17. qualifiziert und als 19. ins Ziel gekommen. Also der liebe Yuki hat da wirklich seine Probleme gehabt, noch mehr als der Daniel Ricciardo. Und jetzt bin ich gespannt, was du den beiden gibst. Schwierig zu bewerten, würde ich sagen.
Das verrate ich dir gleich und du darfst es einmal noch nachmachen, dann swappen wir und du musst
vorlegen. Dann lass du mich nachher jetzt.
Ja, so ist es. Schauen wir mal. Also, Daniel Ric kriegt an diesem Wochenende von mir überschaubare 6 Punkte für seine Leistung. Yuki Tsunoda sogar nur 4. Woran liegt's? Natürlich, beide haben nicht sonderlich gut abgeschnitten. Das lag natürlich hauptsächlich am Auto. Wir haben es in den Highlights thematisiert. Kleiner Reminder, wenn ihr die nicht geguckt habt, guckt gerne mal nach, guckt gerne mal rein. Auf unserem Kanal findet ihr das auf YouTube hier. Oder wenn ihr das als Podcast hört, natürlich in der Podcast-App eures Vertrauens auf dem Portal. einfach die Folge 99 gucken. Das hier übrigens, Sebastian, ist Folge 100. Es ist ja kaum zu glauben. Es ist unsere 100. Episode im Kreisfahren. Eigentlich sollten wir das in irgendeiner Form feiern. Weiß ich nicht. Ich habe jetzt nichts parat zum Feiern, aber feiern wir doch mal mit einer soliden Bewertung der Racing Bulls. Wir haben es thematisiert, wie gesagt, in den Highlights. Der Heckflügel war ein Problem. Ja. Der hat da irgendwie nicht gepasst. Er hat beim Öffnen des DRS-Mechanismus hat der Flap vibriert, geflattert. Musste daraufhin ausgebaut werden. Sie hatten dann nur einen Teil der älteren Spezifikation. Der passt natürlich vom Abtrieb und vom aerodynamischen Flow, wie die Luft da einfach übers Auto zirkuliert, passt er überhaupt nicht zu den anderen Teilen jetzt am Auto. Deswegen gab es da einfach keine Möglichkeit, irgendwie ordentlich Leistung rauszukitzeln. Das ist unfassbar, wie sensibel diese komplexen Maschinen tatsächlich sind am Ende des Tages. Da verstellt man irgendwie minimal irgendwas oder hat Teile, die einfach nicht zusammenpassen und schon geht nichts voran. Schwierig, aber grundsätzlich haben sie ein großes Update gebracht. Wie gesagt, am Heckflügel müssen sie noch nachbessern. Wenn sie das getan haben, wenn der dann zusammenpasst und wenn sie genug Erfahrungen sammeln und da einfach ein ordentliches Setup erarbeitet kriegen, dann ist da auf jeden Fall Feuer drin. Ich denke, dann können sie auch wieder auf jeden Fall in die Top 10 vielleicht reinfahren, so wie es jetzt Alpine getan hat an diesem Wochenende. Jetzt in Barcelona war es leider überschaubar gut. Danny Ric hat sich besser aus der Affäre gezogen mit seinem Rang 15. Dafür kriegt er, wie gesagt, von mir 6 Punkte. Yuki Tsunoda hatte sehr, sehr zu kämpfen mit dem Auto, kam mit dem Fahrverhalten überhaupt nicht zurecht. Auch wenn er sich einen Hauch vor Danny Ric qualifiziert hat. Aber im Rennen ging es dann nur noch nach hinten für ihn. 4 Punkte von mir. Und jetzt machst du mich aber nicht nach, oder?
Nein, jetzt weiß ich. Aber jetzt mache ich. Ich kann es auch wirklich sehr gut begründen. Denn, auf der einen Seite muss man sagen.
Wie viel kriegen sie denn?
Sag doch mal. Ja, okay. Machen wir es mal eins nach dem anderen. Also, du hast Rick 6 und Tsunoda 4 gegeben. Ich gebe Rick einen mehr und Tsunoda einen weniger. So. Danny Ric ist ja schon eine Ecke vor Tsunoda ins Ziel gekommen war tatsächlich auch relativ signifikant. Also da waren dann insgesamt, lass es mich nochmal schauen, 9, 10, 14, 5, dann packen wir
25 Sekunden.
25, ja.
Ungefähr.
Ja. Nee, 20 ungefähr, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe.
Ja,
also es war auf jeden Fall eine ganze Ecke.
Viel.
Ja. Ja. So, jetzt muss man aber sagen, 5 davon sind von der Pitlane ins Strafe gekommen, die sich Tsunoda zugezogen hat, weil er da zu schnell gefahren ist. Das ist natürlich seine eigene Schuld. Das
um
spricht
0,1 Stundenkilometer übrigens.
Ja.
Ne?
Ja, aber ja. Es ist halt der, ne? Also Hülkenberg ist passiert, ihm ist es passiert, es darf nicht passieren und 0,1 hin oder her, das ist halt, also zu spät gebremst. Ne? Und wenn du das. Die Grenzen sind da und danach kann es dir eigentlich nicht mehr passieren, weil das elektronisch geregelt ist. Da müsste dann schon die Elektronik kaputt sein. Also, ansonsten auch da deutlich vom Teamkollegen geschlagen worden. Deswegen in Verbund mit der Tatsache, dass es Yuki eigentlich viel, viel besser kann und normalerweise das Maximum oder sogar etwas über dem extrahieren kann aus dem Auto, als es eigentlich hergibt, zumindest war das bis zu seiner Vertragsverlängerung. Das möchte ich an der Stelle mal sagen. Seitdem geht es leistungstechnisch mit ihm bergab.
Hallo Perez.
Ich hoffe nicht, dass es daran liegt. Ich wünsche ihm, dass er die Leistung konservieren kann, aber wir haben ja auch bei Sainz gemerkt irgendwie, dass es dann zwischendurch total nach oben ging, als klar war am Anfang der Saison, er muss jetzt für ein neues Cockpit fahren. Und jetzt gerade hat er auch in einem Interview gesagt, es macht schon ein bisschen was mit ihm. Und er ist gerade jetzt nicht wirklich derjenige, der den Leclerc irgendwie im Griff hat auf der Strecke. Kommen wir später noch dazu. Also, aber das ist der Grund. 7 für Rick, 3 für Tsunoda. Und ich finde, Danny Rick hat es wirklich ganz gut gemacht, vor allem wenn man mal überlegt, er hat sich ganz gut vorgearbeitet, beziehungsweise noch ein relativ akzeptables Ergebnis rausgeholt. Wenn man überlegt, wie katastrophal dieser Racing Bull eigentlich unterwegs war an diesem Wochenende. So. Und damit sind wir tatsächlich schon bei der Halbzeit angelangt, Dave. Das heißt, wir spielen jetzt eine Runde.
Yay.
Und wie viel steht's denn eigentlich?
Das ist die hervorragende Frage und ich glaube, ich habe hier einen Bug drin tatsächlich im Skript. Hier steht im Kreisfragen nach 9 Runden, aber es müssten ja eigentlich nach 10 Runden sein.
Ja, wir sind doch jetzt bei Runde 10.
Barcelona ist, Barcelona, oder?
Barcelona ist Runde 10 gewesen.
Ah, dann stimmt's. Ach, ich dann war schon das, ich bin ja meiner Zeit voraus. Ich bin ja schon in Österreich. Das ist Rennen 11.
Ja, wir haben den Triple-Header, drei Rennen hintereinander. Da kann man schon mal.
Ihr seht schon, nach dem ersten Rennen sind wir schon durch. Während wir das hier aufzeichnen, bereiten wir natürlich schon alles fürs nächste Rennen vor. Wahrscheinlich war ich mental da schon unterwegs. Ja, es nagt auch an uns, Freunde. Alles klar, dann passt ja. Nach 9 Runden steht es 6-4 für dich, mein Lieber. Es gilt, ich muss weiterhin aufholen. So wie 6-4 oder 6-4 jetzt gerade meine Wertung waren für Yuki Tsunoda und Danny Ric. So steht es auch hier 6-4. Ja, ich bin in dem Fall der Tsunoda, du bist der Ric. Wer mag anfangen? Was hast du für eine Frage für mich? Schieß los.
Oh, ja, okay, dann fange ich gerne an. Also die Frage
ist, bei die Fische.
Ja, ich breche mal völlig aus meinen eigenen Regeln raus, da ich normalerweise ja immer was in die Historie reflektiere, was von dem aktuellen, nein, mache ich diesmal nicht. Also ich frage dich was ganz anderes. Es gab ein Novum irgendwann in der Formel 1, dass ein Bruderpaar die ersten zwei Plätze in einem Rennen belegt hat, also 1-2.
Okay.
Platz 1 in einem Rennen und Platz 2. Am Ende standen sie zusammen auf dem Treppchen. Ich glaube, du wirst auf das Bruderpaar relativ einfach kommen, aber wann war das und welches Bruderpaar, nicht welches Bruderpaar, wann, also klar, welches Bruderpaar, wann war das, welcher Grand Prix und welches Jahr?
Ach, du grüne Leute.
Ich tausche wirklich zu mit deinem Formel 1 Wissen, deswegen sonst würde ich so eine spezifische
Frage. Ralf und Michael
Schumacher.
Das waren ja, Ralf das und Michael klar. Schumacher auf jeden Fall. Oh boy, ich muss mal gucken, ob ich es zusammenkriege. Es war auf jeden Fall, als Ralf dann bei Williams gefahren ist mit BMW Power.
Ja, ganz genau.
Aber wann und in welchem Rennen? Oh Gott, also ich bohre in meinem Hirn, in meinem
Gedächtnis. Ja, mach gerne, ich hab nur ein bisschen Zeit.
Ja, ich hab so den ein oder anderen Kandidaten, aber ich werde mich auf irgendwas festlegen müssen. Ich sage, es war 2001 in Frankreich, in Le Castellet.
Und du bleibst dabei, oder?
Ja, muss ich. Einzige Alternative wäre irgendwas mit Kanada, schwirrt mir noch im Kopf rum, aber nee, sagen wir mal Frankreich 2001.
Das ist falsch. Das ist falsch, aber weißt du was, da du jetzt so nah dran warst, denn das war nämlich Kanada 2001, gebe ich dir den Punkt trotzdem.
Doch, Kanada tatsächlich.
Ja.
Oh.
Und
das war mein Tipp 1b, ich habe es ja gerade noch erwähnt.
Ja, und weil du so nah dran warst, sonst wäre ich nicht so mehrig gewesen, aber man muss sagen, die Frage ist ja auch wirklich ohne Auswahlmöglichkeit, völlig random und ich glaube, die meisten von euch werden wahrscheinlich noch auf die Schumacher-Brüder gekommen. So viele, so erfolgreiche Brüder gab es jetzt nicht in der Formel 1. ja, und die waren tatsächlich die ersten 2001, die es direkt hintereinander ins Ziel geschafft haben. Wobei man muss sagen, also ne, positionstechnisch direkt hintereinander, Ralf hat tatsächlich Michael Schumacher 20 Sekunden hinter sich gelassen im Rennen. Tja. Also das war schon stark und er ist von Position 2 gestartet. Also der Michael Schumacher hatte die Pole Position. Ja, spannende Geschichte.
Und geil.
Jetzt steht es nur noch 6-5 und ich muss mal schauen, dass ich den Vorsprung wieder auf das zurückstelle, was er vorhin war.
Das wirst du schaffen. Meine Frage hat ein bisschen was mit diesem Wochenende zu tun, auf jeden Fall. Und sie ist auf jeden Fall machbar. Macht gerne auch mit, ja. Haltet das Video dann nach der Frage an oder die Podcast-Folge und überlegt mal, geht mal in euch, ob ihr es gewusst hättet. Ich glaube, die meisten von euch hätten es gewusst, denn die Frage lautet, Lando Norris hat am Samstag in Spanien eine hervorragende Pole Position herausgefahren. Das war wirklich eine Runde am Limit, die Pole Position hat er sich verdient. Es war aber seine zweite bereits in der Formel 1. Ich wüsste jetzt gerne von dir, in welchem Jahr und in welchem Rennen er zum ersten Mal auf Pole Position gefahren ist.
Jetzt
wann hat Lando Norris seine erste Pole geholt und wo?
Das wäre jetzt fies, wenn es dieses Jahr schon gewesen wäre.
So viel kann ich dir verraten, es war nicht dieses Jahr. Es ist schon ein bisschen her. Und ein zweiter Tipp, es war Regen im Spiel.
Ja, mein Tipp wäre, glaube ich, ich muss wirklich raten, Also ich kann mich nur an ein Regen-Qualifying erinnern, wo Lando Norris, es war in Spa, da hat sie ihn dann in der Eau-Rouge rausgepfeffert. Ich glaube aber tatsächlich, da gab es ja dann erstmal eine rote Flagge logischerweise. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob er da nicht sogar auf Pole gefahren ist, aber weil mir gerade nichts anderes einfällt, sage ich dann das, weil ich müsste wirklich raten. Also und was mache ich jetzt auch in dem Fall? Ich habe keine Ahnung.
Ah, nee, natürlich darf er dann nicht weiterfahren, wenn sein Auto Schrott ist. Die haben ja keine Tickers mehr, die Zeiten sind vorbei.
Ja, aber das wäre jetzt, also da muss ich jetzt wirklich sagen, Asche über mein Haupt, dass ich das tatsächlich nicht weiß. Das hat es ja früher in den 90er Jahren auf jeden Fall gegeben, weiß nicht, wann es abgeschafft wurde, aber ich kann mich auch jetzt gar nicht groß an was erinnern. Klar, die Dinger werden dann immer repariert. Das heißt natürlich, dass es keine Tickers geben kann. Aber ich hätte jetzt nicht gewusst, dass das eine Regel ist. Ich dachte, das ist dann eher so aus Cost-Cap-Gründen.
Ja, aber es gibt aus Kostengründen einfach schon länger. Also ja, man darf ja auch nur noch so und so viele Motoren verwenden und so weiter. Aber lösen wir es mal auf. Die richtige Antwort wäre natürlich gewesen, Sochi in Russland, und zwar 2021. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es im Qualifying geregnet hat. Ich meine schon, aber im Regen lag ja Lando Norris sensationell in Führung, hätte das Rennen auch fast gewonnen, ist dann aber wenige Runden vor Schluss, ich glaube auf Slicks, als es dann wieder angefangen hat zu regnen, von der Strecke abgekommen und Lewis Hamilton hat abgestaubt damals in dieser völlig irren Saison 2021.
Ja, jetzt wo du das sagst, fällt mir also das Rennen zumindest wieder ein, aber ja.
Schade.
Da habe ich zu viel Max und Lewis Beef irgendwie im Kopf. Ja, da ist vielleicht ein anderes Platz gewesen. Ja.
So ist es. Hättet ihr es denn gewusst? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, wenn ihr auf YouTube schaut. Sebastian hat es leider nicht gewusst. Somit steht es 6-5. Ich hole auf. Ein Rennen noch, dann habe ich dich, mein Lieber.
Wenn die Formel 1 auch bald so spannend wäre wie Kreiswagen, dann... rein vom WM-Stand her. Ja, also das meine ich.
Ja, gut.
Dann springen wir mal ganz flugs weiter und machen weiter mit. Müsste immer noch Aston Martin sein, oder?
Ja, es ist immer noch Aston Martin. Und jetzt darfst du vorlegen und ich darf nachmachen.
Ja, Fernando Alonso ist 11. geworden im Qualifying, 12. im Rennen. Lance Stroll 14. im Qualifying, 14. im Rennen. So. Also, Aston Martin seit einiger Zeit ja jetzt nicht mehr irgendwie so die vierte Kraft, zwischenzeitlich waren sie die zweite Kraft Anfang letzter Saison. Das ist jetzt nicht mehr der Fall und ich glaube, das ist für beide relativ frustrierend, auch wie das Rennergebnis. Die haben sich da teilweise mit Sauber mehrfach gebettelt auf der Strecke. Das war schon, schon frustrierend. Also, wenn man dann einen Alonso sieht, der da mit Joe und Bottas sich rumschlagen muss, nicht, dass die Fahrer irgendwie das nicht seiner würdig wären, sage ich mal, aber das Auto, nach allem, was wir wissen, darf es eigentlich nicht sein. Deswegen, also ganz schwierig auch zu bewerten, weil man sieht ja auch nach allem, was man bisher sozusagen mitbekommen hat, dass auch so von dem Abstand zwischen Stroll und Alonso, Kräfteverhältnis ist ungefähr gleich geblieben. Was gebe ich da? Also normalerweise eine 5 von 10, aber ich gebe dem Alonso eine 6 von 10 und dem Stroll eine 5 von 10. Ich würde tatsächlich es damit auch belassen, denn ich muss auch zu meiner Schande gestehen, ich bin bei Aston Martin nicht so tief drin und habe deren Rennen dieses Mal nicht so stark mitverfolgt, als dass ich da wirklich viel dazu sagen könnte. Das muss ich tatsächlich sagen. Bei allen anderen Teams, die jetzt noch kommen, war ich wirklich mit Argusaugen dran. Aston Martin habe ich halt wirklich immer nur gesehen, okay, Alonso, der kämpft mit den Saubers. Stroll wurschtelt da auch irgendwie noch ein bisschen weiter hinten rum.
Es sei dir verziehen, man hat von beiden tatsächlich nicht viel gesehen. Sie fuhren ein relativ anonymes Rennen. Alonso ein Tick besser im Qualifying tatsächlich. Ich gebe beiden trotzdem tatsächlich 5 Punkte. Bei mir kriegen sie die gleiche Wertung. Es war von beiden kein allzu berühmtes Wochenende. Fernando Alonso schien auch so ein bisschen desillusioniert. Er war schon irgendwie enttäuscht, aber er hat es auch irgendwie kommen sehen als erwartet. Der Aston Martin geht einfach nicht gut in langgezogenen Kurven, in langgezogenen schnellen Kurven. Davon gibt es halt einige. Langgezogene schnelle und langgezogene langsame Kurven. Das kann der Aston Martin einfach nicht. Ich denke, es könnte in Österreich schon ein bisschen besser aussehen. Da sind die Kurvenradien zumindest sehr kurz. Das sind ja mehr oder weniger so 90-Grad-Ecken. Da huscht man halt relativ schnell durch. Mal gucken, wie es da aussieht. Aber für sein Heimspiel war es bei Alonso leider echt uncool. Ja, trotzdem. Lance Stroll war 3/10 dahinter im Qualifying, aber im Rennen war es schon eine ganz okaye Leistung, sage ich mal. Ja, 5-5. Das ist so der Durchschnitt und den haben sie sich beide verdient, mehr aber auch nicht. Kommen wir lieber zu Mercedes, da sieht die Sache anders aus, oder?
Ja, also sowohl Teamauto als auch Fahrer waren da in wesentlich besserer Form. Aber das ist natürlich leicht zu reden, wenn das Auto gut läuft, dann können die Fahrer natürlich auch wesentlich besser glänzen. Lewis Hamilton ist in der Quali Dritter geworden, im Rennen Dritter, und Russell in der Quali Vierter und im Rennen Vierter. Ich gebe Lewis Hamilton 9 Punkte und Russell 8. Die Begründung folgt natürlich sofort. Also Hamilton zwischendurch tatsächlich auch auf Pole-Kurs gewesen, bis Q3, da musste er dann abreißen lassen. Da waren dann Norris und Verstappen wirklich zu übermächtig. Im Rennen hat man dann aber gesehen von der Rennpace, beide Mercedes haben mit dem Sieg überhaupt nichts zu tun gehabt. Das haben dann, wie wir ja alle inzwischen wissen, ebenfalls Norris und Verstappen ausgemacht unter sich da vorne. Also da war kein Land zu sehen. Hamilton hat aus meiner Sicht wirklich das Maximum rausgeholt. Das Einzige, was man ihm aus meiner Sicht vorwerfen kann, aber das kann immer mal passieren, ist halt, dass er am Start nicht wirklich glücklich ausgeschaut hat. Ganz im Gegensatz zu Russell, der hat einen Raketenstart, haben wir ja alles schon in den Highlights durchexerziert, wird auch für niemanden was Neues sein. Aber das halte ich ihm zugute. Was ich ihm aber nicht zugute halte, ist, und deswegen kriegt er einen Punkt weniger als ich, Also ich habe da sowieso nichts zu suchen als Hamilton natürlich. Ja,
sehr gut.
Wir reden immer so schlau daher, ich würde ohne zu bremsen wahrscheinlich in den nächsten Reifenstapel fahren, wenn ich da mal mich in so ein Formel-1-Auto setzen würde. Russell, ich habe es ja angedeutet schon in den Highlights. Also was ich mir auch tatsächlich aufgeschrieben hatte, wenn ich das Rennen gesehen habe, Runde 35 hat sich Russell hier sein Rennen weggeschmissen, denn er hat sich sehr, sehr hart mit Norris duelliert. Und das war super anzuschauen. Also über einige Kurven wirklich mehr oder weniger Rad an Rad direkt nebeneinander. Hat fast kein Blatt Papier zwischen die beiden gepasst. Das ist super cool. So sehe ich gerne. Aber er hat sich halt keinen Gefallen damit getan. Er hätte sowieso wahrscheinlich so kurz danach stoppen müssen, was er faktisch getan hat. Aber dadurch ist Hamilton, der war, ich müsste jetzt lügen, so 4 Sekunden hinter denen, 3,5 Sekunden hinter denen, war nach den paar Kurven dann dran. Und dann hat er eben noch seinen verkorksten Boxenstopp gehabt, der Russell, und dann war er halt hinten. So, und ich glaube fast, ohne den Boxenstopp zu verkorksen oder mit verkorksten Boxenstopp, aber ohne dieses Aufhalten oder Kämpfen von Norris, da hätte es vielleicht noch reichen können. Was man auch sagen muss, die beiden waren auf unterschiedlichen Reifenstrategien unterwegs, deswegen will ich jetzt Russell hier nicht schlecht reden. Ne? Der hat super gemacht, deswegen 18 ja auch wirklich weit über den Durchschnitt. Aber alle Fahrer, und so sah es bei Ferrari auch aus, die auf der Strategie waren wie Lewis Hamilton, die haben ihre Teamkollegen geschlagen. Und wer am Ende mit hart unterwegs war, so wie Russell, der konnte dann nicht mehr viel reißen. Aber letztes Mal war es Hamilton, der die schlechteren Reifen hatte in Kanada. Jetzt war es halt Russell. So ist die Formel 1. Ausgleichende Gerechtigkeit, wenigstens so halbwegs. Wie auch immer man das jetzt sehen mag, es trifft mal den einen, mal den anderen. Was sagst du?
Ja, so ist es. Ich sehe es ähnlich, ja. Ich gebe beiden allerdings 9 Punkte. Ich finde, auch George Russell hat sich die 9 Punkte verdient. Er hat Herausragendes geleistet an diesem Wochenende. Er war ganze 2000stel langsamer im Qualifying als Lewis Hamilton. Also faktisch ein Hauch von nichts.
Ja.
Diesen Raketenstart, den habe ich gefeiert. Das war richtig erfrischend. Hat er super gemacht auf jeden Fall. Sehr clever. Es war auch sehr knapp. Und er hat sich den Start wohl mehr oder weniger so ausgedacht. Er hat schon gemeint, ja, er hat auch auf den Aufwärmrunden probiert, ob man wie viel Grip denn außen ist, ja, ob es denn was bringt, wenn er ganz außen anfährt. Das ist halt die Rennlinie, da ist natürlich ein bisschen mehr Grip als weiter innen. Zum Glück haben ihm Lando Norris und Max Verstappen dann den Gefallen getan und sind innen geblieben. Er hatte doppelt dreifachen Windschatten, war dann auf der sehr gut gummierten Linie unterwegs, konnte ein bisschen später bremsen und hat genau richtig eingelenkt, reingezogen. Das war hervorragend. Warum George Russell dann letztendlich hinter Lewis Hamilton gelandet ist, du hast schon mögliche Erklärungen geliefert. Ich denke, die richtige Erklärung ist, und zwar analog zur Ferrari-Paarung, die harten Reifen. Ne? Sie haben eine unterschiedliche Strategie gefahren. Lewis Hamilton war am Ende auf Soft, meine ich. Und George Russell auf Hard. Bei Ferrari war es eben zwischen Leclerc und Sainz genauso. Und der harte Reifen war im letzten Stint einfach, ja, nicht der richtige. Ja, er war einfach nicht schnell genug. Der Softreifen hat nicht übermäßig abgebaut, sodass man da auch gemütlich bis zum Ende schnell fahren konnte. Das war der ausschlaggebende Punkt. Da kann George Russell aber nichts dafür. Das war sicher eine Teamentscheidung. Die haben sie gemeinsam so getroffen. Ja. Er musste es halt ausbaden und das hat er aber trotzdem super gemacht. Er hat sich keine Blöße geleistet. Er war ein sehr erfrischender, ja, Faktor in dem Rennen. Und zu Hamilton, ja, was soll man sagen? Er ist endlich wieder da. Das erste Podium seit langer, langer Zeit, seit Mexiko letztes Jahr, glaube ich. Mhm. Hat er auch lang genug drauf warten müssen und er fühlt sich aber wohler im Auto mittlerweile. Daher denke ich, wird er nicht mehr so lange aufs nächste Podium warten müssen. Ich denke, Mercedes ist jetzt wirklich endlich angekommen, da vorne an der Spitze wieder. Nach, naja, zwei, ein Drittel wirklich sehr, sehr harten Jahren in dieser Regelära. Offensichtlich haben sie jetzt ja den Stein der Weisen gefunden. Lewis Hamilton fühlt sich wohler im Auto. Das ist immer ein gutes Indiz dafür, dass er Top-Leistung abliefern wird. Das hat er in Barcelona getan. 9 Punkte für Hamilton, 9 Punkte für George Russell. Damit habe ich alles gesagt zu den beiden und würde gerne hören, was du von den McLaren-Piloten hältst und ihrer Leistung in Barcelona.
Ja, Lando Norris, Quali Erster, Pole Position, Rennen Zweiter und Oscar Piastri, Quali Zehnter und Rennen Siebter. Wir haben ja gesagt, dass sie, also 9 für Norris und 6 für Piastri. Das ist meine Wertung und ja, Norris braucht man gar nicht so viel dazu zu sagen. Wir haben es ja durchexerziert, auch schon in den Highlights. Deswegen mache ich es auch da kurz. Also wirklich Bombenleistung im Qualifying. Gibt es überhaupt nichts daran zu mäkeln. Unfassbar, was er ja punktuell rausholen kann. Auch übers Rennen ist er wirklich gut dabei. Es war halt einfach der Start, den er sich verbockt hat. Und wenn man mal drauf schaut, er ist ja eigentlich auf der sauberen Rennlinie gewesen. Also in den allermeisten Fällen ist ja die Pole Position auf der Linie, die einfach auch besser ist. Wäre auch schlimm, wenn es anders wäre, wenn man da mit einem Defizit reingeht. Und er hat halt den Fehler gemacht, dass er Verstappen covern musste auf der rechten Seite. Er hat ihn da ja so fast schon aus dem Rennen gedrängt. Das war sehr, sehr hart, überhart fast schon. Aber ist dann auch auf der schlechteren Grip-Seite gewesen. Hamilton, der dahinter war, hatte auch schlechten Grip und Russell hat dann sehr schlau davon profitiert. Und das war halt der Kardinalsfehler. Ne? Also das Auto war schneller. Er hätte ja am Ende mit Verstappen fast noch bekommen. Das ist einfach das, was die 10 verhindert. Und bei Piastri ist es so, na klar, wenn man weiß, was Piastri zu leisten imstande ist, dann sind halt auch kleinere Fehler oder mittlere Fehler schnell ausschlaggebend, dass man ein bisschen weiter hinten ist. Er hätte deutlich mehr aus dem Auto rausholen können. Hat es dann ja noch halbwegs gut irgendwie sich zurückgekämpft. Er ist ja von 10 gestartet. Das ist jetzt schlimmer, als es sich anhört, weil ja die ganzen Fahrer so nah beieinander waren. Es sind jetzt nicht so Riesenabstände, wie es früher war. Aber ich gebe ihm tatsächlich, wie gesagt, trotzdem nur 6 Punkte. Was heißt knapp über Durchschnitt. Das heißt jetzt nicht schlecht, das heißt auch nicht super gut, aber in Ordnung. Und so würde ich es auch sehen, denn er kann deutlich mehr und ist jetzt auch kein absoluter Rookie mehr. Und ich glaube auch, dass er sowas nicht so oft drin haben wird in Zukunft. Aber ist für sein Level, das er eigentlich hat, auch keine Glanzleistung gewesen. Deswegen nur 6 Punkte.
Na, schau mal. Jetzt kommt die dritte Fahrerpaarung schon, wo du vorliegst und ich mache dich zum dritten Mal nicht nach. Ja, ja. Bei mir gibt es auch 9 Punkte für Norris, soweit sind wir uns einig. Dem Oscar Piastri gebe ich aber 7 Punkte. Warum ist das so? Zu Lando Norris hast du schon eine ganze Menge gesagt. Gehe ich überall mit, ja, völlig korrekt. Ich würde gerne noch anmerken, Lando Norris hatte in den vergangenen Jahren, wenn er noch eine Schwäche hatte, dann waren es meistens irgendwelche komischen, winzigen kleinen Fehler im Qualifying, die ihn dann bessere Startpositionen gekostet haben. Somit konnte er im Rennen weniger ausrichten in der Vergangenheit. Das hat er scheinbar offensichtlich wirklich abgelegt. Er ist jetzt immer on point, auch im Qualifying, fehlerfrei, super, super zur Stelle. Also wirklich beeindruckend. Den Start hänge ich ihm tatsächlich nicht so wahnsinnig hoch an. Das habe ich ja in den Highlights, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Es war kein furchtbarer Start. Er musste sich entscheiden, wen er dann abblockt letztendlich. Und Max Verstappen war die logische Wahl, der war schon fast gleich auf. Max Verstappen hatte einfach einen besseren Start. Und klar, dann war er natürlich in der Mitte der Fahrbahn, nicht mehr auf der griffigen Außenseite. Ja, das sind aber Dinge, die sind dann wirklich so aller oberste Schublade. Und das muss man dann halt lernen, wenn man um die WM kämpfen will. Aber Lando Norris hat bisher immer noch aus jedem Fehler schnell gelernt. Ich denke, das wird ihm nicht nochmal passieren in der Form. Oscar Piastri hatte ein richtig schlechtes Wochenende, wenn man seinen eigenen Aussagen Glauben schenken darf. Er kam das ganze Wochenende über nicht irgendwie auf den grünen Zweig mit dem Auto. Er wusste, also die Mechaniker und Ingenieure wussten genauso wenig. Irgendwie war da der Wurm drin, die ganze Zeit über. Er hat im Qualifying ja dann auch einen Fehler gemacht. Erst, glaube ich, auf seiner ersten schnellen Runde im Q3 Track Limits irgendwie und dann die zweite Runde hat er dann wirklich weggeworfen. Daher ist er ja auf 10 gestartet.
Keine Zeit da war sicher, zustande gebracht, ja.
Genau, keine Zeit, no time und dann bist du halt quasi Letzter in dem Qualifying-Abschnitt. Ja, aber gut, er hat es halt versucht, ja, in dem Auto, mit dem er halt einfach nicht zurechtkam, da passieren halt auch Fehler, auch ihm. Im Rennen ging es dann trotzdem deutlich viel besser. Er war vor Sergio Perez, vor beiden Alpinen und hinter den Ferrari, aber er hat dann gegen Ende noch ein bisschen aufgeschlossen gegen Sainz, aber das hätte wahrscheinlich nicht mehr gereicht. Also ja, bisschen ein einsames Rennen, aber ich denke, viele, viele Lektionen, sowohl für Oscar Piastri als auch für seine Crew. Auch da werden sie mit Sicherheit daraus lernen und es geht ja schon bald weiter. Da kann er sich in Österreich sicher wieder besser präsentieren. Ferrari, wir haben es gerade angesprochen. Was geht denn da ab?
Ferrari, ja genau. Also natürlich das Heimrennen von Carlos Sainz. Das hätte er sich wahrscheinlich ein bisschen ja, spektakulärer vorgestellt, denke ich mal. Leclerc ist sein Teamkollege in der Quali 5. im Rennen 5. Sainz kurz dahinter jeweils. 6. in der Quali 6. im Rennen. Ich gebe tatsächlich beiden 8 Punkte. Schwierig. Ja, also was man zuerst mal sagen kann, was ich vorhin schon gesagt habe, was auch bei Mercedes der Fall war, die Reifenstrategie hat hier den wesentlichen Unterschied gemacht und wahrscheinlich auch das etwas cleverere Fahren in dem Fall von Leclerc im Vergleich zu Sainz. Also einmal gab es ja diese Berührung, relativ am Anfang des Rennens. Da sah ich tatsächlich auch, also wie gesagt, Racing Incident, da muss man nichts groß draus machen, sah ich tendenziell aber auch Sainz so ein bisschen als den stureren der beiden an. Hätte vielleicht ein bisschen mehr schauen können bei Hamilton, bei dem Überholmanöver. Da war es ja ähnlich, insofern, als dass sie sich ja auch ganz leicht berührt hatten. Faktisch war der Ferrari auch nicht in der Lage, mit dem Mercedes mitzuhalten. Wenn man mit dem Teamkollegen irgendwie sich duelliert, klar, sowas kann passieren, gerade wenn man ein Team wie Ferrari hat, die sagen, wisst ihr was, macht was ihr wollt, so mehr oder weniger. Also wie gesagt, will ich nicht überbewerten, aber insgesamt ist halt so ein bisschen Ticken hinter Leclerc gewesen. Ich finde, es reicht aber nicht, um ihm einen Punkt weniger zu geben. Und außerdem ist ja sein Heimgruppe hier. Also ein bisschen will ich da beide Augen zudrücken.
Lässt du Gnade walten.
Und ich glaube, beide haben aber wirklich viel rausgeholt aus dem Ferrari, der jetzt an dem Wochenende wirklich weit davon entfernt war, das beste Auto zu sein. Und haben dann immerhin noch solide Punkte nach Hause gefahren. Übrigens, trotz dieser kleinen Macken, die Sainz oder halt im Duell mit Leclerc auch drinnen hatte, das war eigentlich fehlersfrei so gesehen und spricht auch so ein bisschen für den Grand Prix an sich, denn es gab tatsächlich keine Unterbrechung, es gab nicht mal eine gelbe Flagge an dem Wochenende, beziehungsweise an dem
Rennen. Ja. Schon wieder nicht.
Also das ist schon auch interessant. Was gibst du denn den beiden? Ja.
Da gehe ich tatsächlich mit und mache dich nach. Auch von mir kriegen Charles Leclerc und Carlos Sainz jeweils 8 Pünktchen. War sehr gut von beiden. Im Qualifying hat auch fast nichts gefehlt, also da ging es wirklich um Tausendstel zwischen den beiden und den beiden Mercedes. Also es hätte auch gut und gerne Platz 3 und 4 sein können für die beiden Ferrari. Ich denke, Lando Norris und Max Verstappen waren nochmal eine Ecke weiter weg vorne, aber in dem Bereich, ja, und dann, Fred Vasseur hat es auch schon gesagt, wenn sie sich vor den beiden Mercedes qualifizieren, dann sieht das Rennen auch komplett anders aus und dann können sie ums Podium mitkämpfen. Es geht halt wirklich hauchdünn zur Sache. Ich schiebe es bei Ferrari an diesem Wochenende ein bisschen auf das Upgrade. Ja, sie haben ein paar neue Teile gebracht. Die haben noch nicht so gezündet. Ich denke, das wird wieder ein bisschen dauern, bis sie da setupmäßig auf den grünen Zweig kommen. Auch der Ferrari ist ein Auto. Charles Leclerc hat es, glaube ich, gesagt. Er hat ein bisschen Angst gehabt vor Barcelona, weil auch der Ferrari langgezogene Kurven nicht besonders gut kann. Da fehlt ein bisschen die aerodynamische Stabilität, ja. Aber auch da bin ich guter Dinge für Österreich, da sollte es schon anders aussehen. Silverstone, na, schauen wir mal, da gibt es auch die eine oder andere langgezogene, schnelle Ecke. Ja. Mal sehen. Aber ich denke, es geht wieder bergauf für Ferrari, zumindest was das Potenzial des Autos angeht. Was die Piloten angeht, bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Also es ist schon zum wiederholten Mal jetzt so ein kleiner Riss in der Beziehung der beiden. Carlos Sainz, klar, fährt um seine Zukunft. Er ist vielleicht ein bisschen abgelenkt im Moment auch durch die diversen Vertragsgespräche, die er sicher im Hintergrund führt, natürlich. Vielleicht ist er auch ein bisschen frustriert, dass er eben von Ferrari geschasst wurde und will es allen nochmal zeigen. Natürlich beim Heimrennen ist das Messer zwischen den Zähnen sowieso da.
Gerade wenn dein Nachfolger dich überholen will, in dem. Das ist schon auch verständlich, ne?
Ja, genau. Das spielen solche psychologischen Dinge schon auch mit rein, auf jeden Fall. Ein bisschen schade, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir zwischen Leclerc und Sainz da Befindlichkeiten mitbekommen haben. Hoffen wir mal, dass das nicht komplett aus dem Ruder gerät, das wäre schade, weil die sich eigentlich doch ganz gern mögen. Neben der Strecke sind sie ja wirklich ganz gute Buddies, auch immer für einen Scherz zu haben. Wäre schade drum. Was zu Carlos Sainz noch zu sagen ist, ganz kurz, weil ich ein paar Gerüchte gehört habe. Ursprünglich sollte am Donnerstag vor dem Rennen verkündet werden, also in Barcelona, vor dem Spanien Grand Prix verkündet werden, dass er wohl zu Williams wechselt. Das wurde dann wohl verschoben, beziehungsweise Carlos Sainz selbst wollte das dann doch noch gar nicht so publik machen. Angeblich ist der Grund dafür, und da ist er wieder, unser Freund Flavio Briatore, der plant ja offensichtlich, den Carlos Sainz aus irgendwelchen Gründen zu Alpine zu lotsen. Ist natürlich ganz logisch, Carlos Sainz ist definitiv der beste verfügbare Pilot im Moment. Flavio Briatore ist so ein Typ, der fragt sich eher, was kostet die Welt, und er wird ihm das schon schmackhaft machen. Zumindest wird er es auf jeden Fall versuchen. Also Carlos Sainz ist aktuell definitiv ein Thema bei Alpine. Wie ernst das ist, wissen wir nicht. Sollte es stimmen, dass er eine Zusage bei Williams verschoben hat, weil vielleicht bei Alpine was geht. Ach, wir werden es beobachten. Valtteri Bottas hat gesagt, am Donnerstag wird es wohl munter. Vielleicht kriegen wir am Donnerstag diese Woche vor dem Österreich Grand Prix irgendwelche Dinge mit auf dem Fahrermarkt. Vielleicht fallen da alle Dominosteine plötzlich irgendwie in ihre Plätzchen. Das nur am Rande, kleine Anekdote hier zum Fahrergedöns.
Bottas ist ja auch bei Williams stark im Gespräch. Also vielleicht weiß der auch schon mehr. Also der würde ja sonst nicht solche Andeutungen machen. Ja.
Mit Sicherheit. Aber gut.
Dann schauen wir weiter. Wir sind jetzt bei Red Bull. Wir sind auf der Zielgeraden angekommen.
Das müssen wir auch, denn jede Sekunde länger hier ist wirklich anstrengend, Freunde. Ihr könnt es vielleicht, ihr seht es wahrscheinlich nicht, aber ich bin hier im Dachgeschoss und es ist sauheiß. Deswegen beeilen wir uns heute extra, damit wir schneller fertig werden. Die Schweißperlen auf meiner Stirn.
Huiuiui. Dann mache ich jetzt den Verstappen und nicht den Perez.
Das letzte Team.
Also Verstappen in der Quali auf Platz 2 gelandet. Im Rennen ist er Erster geworden. Perez 8. Quali, 8. Rennen, und ich gebe Verstappen 10 Punkte und ich gebe Perez 5 Punkte. So, Verstappen gebe ich 10 Punkte, weil er aus dieses Mal wirklich dem nicht besten Auto wirklich das Beste rausgeholt hat. Er war nur knapp hinter Lando Norris in der Quali geschlagen, und im Rennen war er dann derjenige, der einfach wieder mal keine Fehler gemacht hat, wieder mal kühlen Kopf bewahrt hat. Und am Ende ganz oben auf dem Treppchen stand. Und das macht einen wahren Champion aus. Und gerade beeindruckt er mich tatsächlich mehr als in seiner dominanten Phase letztes Jahr. Denn letztes Jahr, da musste er nicht viel machen, dass er besser ist als Perez. Hat er gewusst, hat Perez gewusst, haben alle gewusst. Jetzt gerade kommt es wirklich langsam drauf an. Denn wenn er jetzt sozusagen die ersten Plätze nicht holt, es kann natürlich sein, dass das im Laufe der Saison irgendwann gar nicht mehr möglich sein wird, weil die anderen dann wirklich vorbeiziehen. So wie es sich gerade entwickelt, ist das nicht unwahrscheinlich. Und da ist jetzt jeder erste Platz ganz vorne auf dem Podium natürlich Gold wert. Und er liefert ab. Also von daher, anders als Perez, der hat mal wieder, also Achter, auch wenn alles super eng beieinander ist, mit dem Red Bull zu seiner Ehrenrettung, muss man sagen, also zum Glück aus seiner Sicht ist das Feld gerade so nah beieinander, da kann man sowas dann schon mal eher verzeihen. Hat sich aber auch nicht weiter vorarbeiten können. Und man sieht ja, wie gesagt, weiterhin, was ein Verstappen machen kann. Mich würde wirklich mal interessieren, deswegen hätte ich ihn unter anderem auch gerne nächstes Jahr in einem anderen Team gesehen, wie er denn sich mit einem anderen Referenzpunkt irgendwie verhält. Ne? Also zum Beispiel, was weiß ich, neben dem Hülkenberg wäre super interessant, wie er da fahren würde. Oder meinetwegen auch
Max Verstappen zu Sauber confirmed.
ja. Also das wäre schon spannend. Nee, ich meine, Perez. Perez kann ich halt ganz schwer einschätzen. Der hat halt früher mal wirklich immer mal wieder tolle Sachen gemacht in anderen Teams. jetzt gerade, also wäre spannend. Aber du bist an der Reihe. Ja. Was gibst du denn bei?
Ich bin an der Reihe. Pass auf, Max Verstappen kriegt von mir
ja, Paris keine 5, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe. 10 ja. Verstappen, 5 Paris, ja.
Max Verstappen kriegt von mir keine 10, er kriegt von mir nur 9 Punkte. Sergio Perez hingegen kriegt 6 Punkte, also einen mehr als bei dir. Ja, zu Perez, schwierig, du hast schon gesagt, er hat Großes vollbracht in der Vergangenheit. Auch bei Red Bull hat er Großes vollbracht. Die Saison 21 ohne Sergio Perez im Team wäre Verstappen wahrscheinlich nicht Weltmeister geworden in diesem Jahr. Er hat nicht nur in Abu Dhabi, auch zu anderen Gelegenheiten wirklich sehr, sehr Teamplayer-mäßig sich aufgeopfert, verteidigt, sein eigenes Rennen oft zerstört, nur um dem Max Verstappen eine Möglichkeit zu eröffnen, sich besser zu platzieren. Das ist die Art von Teamplay, die es natürlich braucht, aber dazu muss man halt auch vorne mitspielen, damit man die direkten Konkurrenten irgendwie aufhalten kann im Zweifelsfall. Und das tut er halt seit langer, langer Zeit schon nicht. Auch in Barcelona wieder im Qualifying weit hinter Max Verstappen. 7 Zehntel waren es am Ende im Q3. Das sind halt Welten. Also mein 2-3 Zehntel, das sagt auch Helmut Marko immer wieder, das sieht er noch ein. Ja. Viel näher wird kein Mensch kommen an Max Verstappen. Aber 7 Zehntel sind einfach wirklich viel zu viel. Gerade wenn es halt so eng zur Sache geht wie im Moment. Da liegen ja wirklich zwischen P3 hier, Lewis Hamilton und P6 im Qualifying, Carlos Sainz, das war eine Tausendste. Wenn man da eine halbe Sekunde langsamer ist oder eben 7 Zehntel, dann ja, so wird das halt leider nichts. Trotzdem
langsamer als Pierre Gasly zum Beispiel im Alpine, ne? Also es ist nur so viel
dazu. Ja. Das ist ein Witz eigentlich, ne? Aber gut, ich kenne die Ursachen dafür jetzt aktuell auch nicht. Ich weiß nicht, was in Barcelona wieder das Problem war. Natürlich hatte er noch die 3-Platz-Grid-Strafe vom Rennen vorher.
Ja.
Das darf man nicht außer Acht lassen. Da ist er ja mit einem kaputten Heckflügel in Kanada um die Strecke gefahren, auf Anweisung des Teams hin. Das Team wurde bestraft mit einer Geldbuße und er musste jetzt 3 Plätze zurück. Er ist ja dann nur von P11 de facto ins Rennen gegangen. Trotzdem, ja, also in einem der besten Autos muss da einfach mehr passieren. Und wir hatten es in den Highlights auch schon thematisiert, wenn man gesehen hat, wie kompromisslos Max Verstappen den George Russell überholt hat und wie schwer sich dann Sergio Perez mit 2 Alpines da getan hat. Ja, also, tja, da liegen das auf jeden Fall auch einige Dinge dazwischen. Max Verstappen kriegt aber keine 10 von mir diesmal. An Max Verstappen legen wir ja wirklich hohe Maßstäbe an, traditionell. Er hatte nicht die Pole Position, er hatte nicht die schnellste Runde im Rennen. Und ich denke, er hatte schon auch durchaus ein bisschen Glück diesmal. Ja. Schon wieder, ja. Also das ist definitiv das Glück des Tüchtigen. Er hat den Sieg absolut verdient, er hat herausragendes geleistet. Er war kompromisslos zur Stelle, als es sein musste. Er hat dann Reifen geschont, als er Reifen schonen musste, die perfekte Strategie umgesetzt. Wirklich ganz, ganz großes Tennis, aber ein Max Verstappen muss dann auch auf Pole stehen und auch vielleicht eine schnellste Runde fahren, wenn es geht. Das war an Max Verstappens Leistungsvermögen gemessen, halt nur eine 9. Aber ich würde gerne 2 Dinge sagen zu ihm. 2 Gerüchte, beziehungsweise 1 Gerücht und 1 Fakt. Der Fakt ist, Max Verstappen hat getestet, mitten in der Saison, mit einem 2 Jahre alten Red Bull in Imola. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Und da ging es darum, das Team möchte dem Problem auf die Schliche kommen, dass es beim Überfahren der Curbs hat. Ja? Es ist ein Problem mit der Aufhängung. Deswegen war Monaco auch so ein ganz, ganz schwieriges Rennen für die Red Bull zum Beispiel. Und der Red Bull muss unfassbar tief gefahren werden, also was die Bodenhöhe angeht, und unfassbar steif, was die Aufhängung angeht. Das heißt, jede Bewegung, die da irgendwie durch Curbs übertragen wird, die federt die Aufhängung nicht ab. Auch die Reifen sind ja mittlerweile durch ihre Konstruktion deutlich härter als früher noch. Früher die Ballonreifen haben auch eine ganze Menge mitgefedert. Das ist heute nicht mehr so. Und da haben sie jetzt einfach einen 2 Jahre alten Red Bull tatsächlich in Imola Runden gedreht und haben versucht, diesem Problem auf die Schliche zu kommen. An den Autos darf nichts verändert werden. Das muss die 2018er Spezifikation sein. Ich weiß nicht, was sie da lernen können für das aktuelle Auto, aber das Konzept ist ja im Grunde genommen immer noch das gleiche. Vielleicht haben sie da Erkenntnisse gewonnen. Auf jeden Fall bemerkenswert. Ja. Ich weiß nicht, wann zum letzten Mal ein Weltmeister mitten in der Saison unterwegs war. Auf jeden Fall mangelt es nicht an Arbeitseifer. Und das Gerücht, das ich zum Abschluss jetzt nochmal euch kurz hier präsentieren möchte, habe ich aufgeschnappt. Jos Verstappen, der Papa, möchte die ultimative Racheaktion an Christian Horner starten, habe ich mir sagen lassen. Beziehungsweise habe ich gehört, das Ganze sieht so aus, es wird abgewartet, bis sich der Fahrermarkt beruhigt, bis alle guten Piloten ihre Verträge haben, sprich Carlos Sainz, ein Walter Bottas und wie sie alle heißen. Sobald alle Verträge unterzeichnet sind, ist wohl der Plan, dass Max Verstappen dann vielleicht doch auf Mercedes schielt. Und das ist auch ein Grund, warum Mercedes noch ein bisschen wartet mit einer eventuellen Bestätigung von Antonelli. Also es gibt wohl theoretisch eine vage Chance darauf, dass Verstappen vielleicht doch noch zu Mercedes wechselt. Und wenn er das tatsächlich macht, sobald alle anderen guten Fahrer schon vom Markt sind, das wäre die ultimative Ohrfeige für Christian Horner. Und wir wissen ja, Jos Verstappen und Christian Horner, die zwei sind sich überhaupt nicht grün. Da hat es vor und hinter den Kulissen schon mehrfach so richtig gekracht. Es würde mich nicht komplett überraschen, sagen wir es so. Was sagt ihr dazu? Was sagst du dazu, Sebastian?
Ja, also der Mercedes-CEO Ola Källenius hat ja schon so ein bisschen Spruch losgelassen vor dem Rennen und gemeint, in Silber würde der Max Verstappen auch gut ausschauen. Also
ja. Also ich würde ja lachen, ne? Wenn das passiert, dann das wäre doch die ultimative Bombe in diesem eh schon verrückten Ja, was Themen neben
also es wird, sagen wir so, es wird zu Jos Verstappen passen. Ich finde ihn in vielerlei Hinsicht nicht sonderlich sympathisch, aber das würde ich irgendwie feiern. Also allein, weil es so, weil es halt gar so Kindergarten ist, aber auf eine irgendwie sehr entertainende Art und Weise. Ja. Und es würde total zu Red Bull, auch zu der Gesamtsituation passen.
Ja, schauen wir mal. Wäre aber auch spannend, ne? Dann würden wir mal Max Verstappen tatsächlich in einem anderen Team sehen.
Und jetzt langsam wird ja Mercedes wieder attraktiv. Also jetzt, wo die ihr Zeug wieder zusammenbekommen auf Spur, kann ich mir auch vorstellen, dass sie nächstes Jahr wieder wirklich von Anfang an um Siege mitfahren können. Und dann, ja, wird's wirklich lustig, weil es wäre ja wirklich absurd, wenn wir uns 2021 vorgestellt hätten, Max Verstappen wird Lewis Hamilton, aber Max Verstappen im Mercedes, Lewis Hamilton im Ferrari, das ist ja völlig, also da hätte jeder wie ein Vogel gezeigt. Das wäre natürlich super, super lustig. Und dann bin ich auch gespannt, was Red Bull machen würde, wenn der Verstappen nicht da ist und vor allem kein Ersatz da ist. Weil dann haben sie Perez. Vielleicht doch Daniel Ricciardo dann. Also,
irgend sowas. Oder plötzlich ist ein Platz für Liam Lawson frei.
Ja.
Irgend sowas. Also schauen wir mal. Es ist auf jeden Fall noch großes, großes Potenzial an Drama und Spektakel auf jeden Fall in dieser Saison. Nicht nur sportlich, auch neben der Strecke. Ich bin jetzt mal gespannt, wer bis zum Ende hier gehört und geguckt hat. Schreibt uns doch gerne in die Kommentare, wenn ihr eine Meinung dazu habt. Glaubt ihr tatsächlich, dass Max Verstappen noch zu Mercedes wechseln könnte fürs nächste Jahr? Ha, wir wissen das auch nicht, aber lasst uns gerne diskutieren. Und ich denke, damit kommen wir zum Ende. Es hat doch fast eine Stunde gedauert. Ich schwitze mittlerweile wie ein Elch.
Ja, Strich drunter und wir hören uns bei der Vorschau zum Großen Preis von Österreich, Spielberg und viel Spaß bis dahin und freut euch mit uns auf ein hoffentlich wieder mal sehr, sehr spannendes Formel 1 Wochenende. Bis dann.
Ich freue mich schon drauf. Bis dann. Ciao.